Herzlich willkommen zur 57. Folge von Fast and Curious. Nach einem langen Wochenende sitzen wir ausgeschlafen und voller Tatendrang vor unseren Mikrofonen und sprechen heute im Catch-up über Fußball, den Deutschen Podcastpreis und Sport- und Ernährungshacks. Im Deep Dive haben wir es geschafft, den Verhandlungsgott Matthias Schranner zum zweiten Mal zu uns einzuladen. Bei Meine Gründerfrage an beantworten wir heute die Frage, wie wir persönlich zu Social Freezing stehen. Und das letzte Wort hat heute Lea.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR-Reviews-Category-Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo besetzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech- und Sales-Stellen in unter 25 Tagen. Und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch. Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in 5 Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aracom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instafo.com/fnc. Instafo, instafo.com/fnc. Und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 € auf die erste Besetzung. Also auf geht's. Den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Ketchup. Souveräna Jetset, Lea ist wieder in Berlin gelandet.
Ja, da bin ich aber froh, dass London dich nicht gecasht hat.
Ja, mir wurde schon geschrieben, bist du jetzt mit deinen schönen Haaren in London geblieben? weil ich nie wieder zurückkam.
Sie hat die Haare schön, Ja.
Das ist echt so ganz viel Haarposts und Bilder. Ich bin wieder da und hatte wirklich morgens, mittags, abends Termine, Treffen, Workshops, Meetings. Ich war sowas von durchgeplant und hab so viel gegessen. Dazu kommen wir aber später, weil da will ich noch was hinzufügen, was das
ich
jetzt
ahne
gemacht
schon.
Hat.
Ich ahne es schon, ja, was das wieder ausgelöst hat.
Du hast es eben schon gesehen.
Ich habe schon.
Du hast eben schon gesehen, was ich hier
aber
so...
Ich sag noch nichts.
Nee, es wird eine ganz große Überraschung. Keiner hat es erwartet.
Keiner rechnet damit.
Alles schon, Lea, wir wissen ganz genau, was jetzt kommt. Ja. Und dann bin ich auf jeden Fall aus London wieder zurück, wollte dann so richtig mal entspannen und es war so schön, weil mein Freund und ich ein Wochenende an der Ostsee in Zingst zusammen hatten und ich eigentlich dachte, oh Gott, gleich von London nach Zingst, das ist ja so ein bisschen Kulturüberflutung, aber
ja, oder Schock,
war es gar nicht. Oder Schock, weil hier zu Hause hätte ich dann auch noch Wäsche gemacht und hätte aufgeräumt und hätte irgendwie dann noch doch ein bisschen gearbeitet und da waren wir richtig off. Sind 62 Kilometer Rad gefahren, was ich schon ordentlich finde an so einem Tag.
Wow.
Trotz meines
dein
Knies
Freund,
mit meinem
um ihn mal hier weiter so zu nennen, dein Freund hat aber einen sehr guten Einfluss auf dich.
Ja. Hat er. Sehr gesunder Typ.
Ja, sehr dann, guter Typ.
Dann hatte ich einen sehr guten Einfluss auf ihn und habe gesagt, à la carte die Ernst, komm, wir gehen Eisbaden in der Ostsee morgens.
Oha.
Also wir stehen auf und springen in die Ostsee. Ey, und dann habe ich ja überhaupt nicht damit gerechnet.
Im Leben hätte ich das nicht gemacht.
Doch, ich habe ihn überzeugt, er wollte überhaupt nicht, sind wir darüber gestapft und ich wollte auch noch in den FKK-Strand, also ich wollte nackt Eisbaden, war er so, nein. Einfach nein. Aber wir gehen da rein und dann habe ich es völlig völlig vermasselt, weil ich wusste nicht, dass die Ostsee da in Zingst, die geht so unfassbar flach rein. Das heißt, ich dachte, ich gehe da rein wie die richtig professionellen Eisbader und weg bin ich. Und dann komme ich auch schnell wieder raus. Nein, du läufst da 100 Meter lang rein. Beine sind abgestorben. Ich so die ganze Zeit, oh Gott, was habe ich gemacht? Aua, aua, aua.
Ich hätte mich einmal vorne wie so eine Flunder in das seichte Wasser gelegt für genau 3,5 Sekunden und dann wäre es das bei mir gewesen. Ja.
Das hat er dann gemacht und ich bin die ganze Zeit schimpfend und und ärgerlich da rein und rausgelaufen. Naja, war auf jeden Fall noch nicht der krasse Erfolg, aber das wird noch kommen, bin ich ganz sicher. Und dann war ja gestern 1. Mai und da habe ich dann das Gegenprogramm gemacht. Ich hatte endlich wieder die Kids, habe ich mich so gefreut, dass die wieder da waren. Und dann sind wir zu Karls Erlebnishof gedüst und sind da rauf und runter die Achterbahn und Raupenbahn und Erdbeerhüpfer und Kartoffelsackrutsche und alles, was es da so gibt. Ist ja wirklich einer der schönsten, wie nennt man es, Amusement Parks, die es so gibt, finde ich.
Ach, ich lieb's. Und der Robert Dahl, der CEO, das ist einfach auch so ein Überzeugungstäter, so ein cooler Typ. Also ich lieb's da.
Philipp, und gestern Abend habe ich an dich gedacht. Ja, das glaube ich. Also das kann mir. Ich muss sagen, bei mir ist es auch eine Hassliebe. Also danach bist du so fertig.
Du bist durch.
Menschen überall.
Aber die Kinder dann sind total glücklich.
Ja, aber ich musste mich mit so ein paar Männern, die ihre Kids da prügeln um die Autoscooter, weil du da einfach hinrennst, da gibt's quasi keine Schlange. Und ich hatte meine Kids so hingeschickt und stand da daneben und dachte, ihr schafft das schon und so weiter. Nix da, ja. Meine kleine Tochter und Sohn wurden da weggeschubst von der Seite und mussten richtig kämpfen. Und dann bin ich dazwischen und habe gesagt, so, jetzt nicht
sehr
mehr.
Gut. Ich habe einen Podcast, machen Sie Platz. Machen Sie Platz. Ja. Nee, finde ich gut.
Ja. Auf jeden Fall, gestern Abend habe ich dann ganz doll an dich gedacht und deswegen will ich unbedingt wissen, wie dein Wochenende war, weil ich Fußball geguckt habe. Mhm. Und zwar hat ja Wolfsburg gegen Arsenal gespielt im Champions League Halbfinale und haben sogar gewonnen, sodass jetzt im Champions League Finale eine deutsche Mannschaft steht gegen Barcelona. Wie krass ist das denn? Also im Frauenfußball
ist so krass.
Natürlich. Aber hat ja jeder sich angeguckt wahrscheinlich, deswegen muss ich das nicht
jeder
sagen.
Jeder, also keiner hatte ja gestern Abend irgendein anderes Programm. nein, total. Und also ich habe ja gar kein anderes Programm mehr, nicht nur gestern Abend, sondern auch generell nicht mehr. Selbst der Geburtstag meines Sohnes verhindert nicht, dass ich am Spielfeld ranstehe und uns zum Pokal
Mitkommen oder hast du da freigekriegt?
Nein, Gott sei Dank wollte er... Ich habe Win-Win geschaffen, weil er hat gesagt, Mami, könntest du mir schenken, dass ich mit meinen Freunden alleine nachmittags sein darf und du nicht dabei bist? Ich so, kein Problem, schenke ich dir gerne. Ab zum Fußball.
Also,
genau, ich habe also auch noch Kudos dafür gekriegt, dass ich nicht da war.
Oh, gut.
Habe deswegen auch weiterhin meine leicht kratzig rauchige Stimme, die wird auch hier bis Mitte Juni nicht mehr weggehen, weil ich es einfach nicht schaffe, mal meine Klappe zu halten da am Spielfeldrand, sondern gröle jeden Fangesang mit. und es hat sich gelohnt. Wir sind Pokalsiegerinnen.
Wahnsinn. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja,
also
danke,
Berliner
danke.
Pokal ist das, ne?
Berliner Pokal. Haben auch so Rauchfeuer ins Stadion geschmuggelt in Blau, die wir dann da gezündet haben. Also wir begeben uns langsam
auf. Ich weiß gar nicht, ob du
das
hier sagen darfst. Also wir wissen nicht, wer es war. Irgendjemand hat Rauchfeuer.
Nee, wir wissen es nicht. Ich war es nicht. Ich habe sie nur angemacht. Und dann haben wir danach im Berlo Biergarten dieses Spektakel gefeiert. Und es ist großartig. Und jetzt geht's weiter. Ende Mai spielen wir um die Meisterschaft. Und dann geht's in die Relegation gegen den HSV. Die stehen seit gestern schon fest, die Gewinner der Nordliga. Sollten wir Meister werden, spielen wir gegen den HSV um den Aufstieg und da wird mir jetzt schon ganz schlecht. Aber vorher gibt's noch ein paar andere Spektakel, die des Weges kommen, so zum Beispiel die OMR, wo ich dich jetzt schon schmerzlich vermisse, weil ich habe auf LinkedIn gepostet das Bild von uns beiden, dass wir da letztes Jahr die Bühne zusammengerockt haben. Daraufhin haben 99% der Leute...
Das hat so einen Spaß gemacht.
Genau, da haben 99% der Leute kommentiert, wie toll, ich freue mich schon auf euch. Und ich so, das war ja letztes Jahr.
Meh. Und Lea ist nicht dabei diesmal. Nächstes Jahr machen wir wieder. Man muss ja auch so ein bisschen sowas aufbauen.
Willst du gelten, mach dich selten. Absolut.
Genau.
Und deswegen mache ich das dieses Jahr mit Ari, meiner Co-Gründerin vom FC Victoria. Und wir fackeln da so ein richtiges Feuerwerk ab auf der Bühne. Also keine Rauchfeuer, aber so kurz davor. Und wir sind am 9. Mai um 13.25 Uhr dran. Also wenn ihr da noch nichts vorhabt, dann rein in den Livestream von Vodafone. Da könnt ihr uns kostenlos zugucken. Verlinken wir euch auch. Und damit ich diesen ganzen Marathon der nächsten Wochen durchhalte, habe ich mich ernährungs- und sportmäßig jetzt nochmal wieder auf das nächste Level begeben. Ich weiß,
oh Gott, Lea, du wirst denken, ich wusste gar nicht, dass bei dir da noch weitere Levels da sind.
Genau. Ich wollte, danke, dass du sagst, da gibt's doch gar keine Levels mehr danach. Nee. Doch, ich habe wieder neue Erkenntnisse. Und die wollte ich hier mal so for inspirational purposes mit dir teilen, ne? Bevor du dann sagst, was du wieder machst, was ich ja noch gar nicht ahne. Und also erstens, und das ist jetzt wirklich nicht spaßig gemeint, wir essen zu wenig Proteine und vor allen Dingen wir Frauen. So, ja. Und das führt in einem Alter, in dem ich jetzt inzwischen angekommen bin, dazu, dass nicht nur schon dein Körper Muskeln abbaut, sondern du eben Proteine brauchst, um Muskeln überhaupt aufzubauen. Das heißt, du brauchst extra viele Proteine. Das heißt, bei jeder Mahlzeit frage ich mich jetzt, where are my proteins? Das heißt, so eine Trüffelpasta, die ist super, aber dann muss da irgendwie Edamame oder Tofu oder sonst was dazu, sonst bringt das alles nichts.
Oder Lachs, wenn man halt
oder Lachs oder sonst Fisch. Genau, dann zweitens, nicht nur Cardio. Die meisten, die Sport machen, denken ja, ja, ich jogge ja oder so. Ja, das ist super, aber um Muskeln aufzubauen, musst du halt Krafttraining machen und nicht nur joggen.
Und auch, um sie zu halten. Sorry, wir sind leider beide in einem Alter, wo wir die halt halten müssen, weil die jetzt abnehmen, wenn wir nichts machen.
So ist es. Und Krafttraining ist übrigens nicht immer so viel Wiederholung wie Spaß machen, sondern dann auch in die Wiederholung reingehen, die keinen Spaß mehr machen. Und da hilft es, habe ich gestern wieder gemerkt, wenn man eine Freundin oder einen Freund mitnimmt, weil dann kann man sich da nicht rausschleichen nach Wiederholung 8 und sagen, jetzt wird's aber anstrengend. Also das ist super. Dann drittens, das ist auch eine neue Erkenntnis für mich, mit der ich mir sehr schwer tue. Cardio, damit sie was bringt im Sinne von Langlebigkeit, dein Herz gesund bleibt und so, solltest du gar nicht so schnell laufen, sondern bei so einem Puls von 120 bis 130. Und ich habe es bisher halt als Ziel gehabt, möglichst schnell da durch den Park zu rennen. Das ist aber gar nicht das Ziel. Jetzt laufe ich viel langsamer und plötzlich merkt man, die Hemmschwelle ist viel niedriger, mal loszulaufen, wenn du weißt, langsam laufen ist gut. Also das für alle die, die sagen, ich würde gerne mal wieder anfangen. So, cool. Und dann das Letzte, damit wir hier irgendwie Berlin-Mitte-Hipstertum in neue Höhen treiben. Ich habe jetzt ein paar Mal die letzten Monate, auch schon von dir vor einem Jahr, du bist ja eben auch immer deiner Zeit voraus, gehört, dass Hafermilch Blutzuckerspikes bringt.
Und zwar so krass.
Und zwar so krass.
Ich habe das ja mit jetzt, diesem Glucose-Monitor damals gemessen. Und das ist so
dass jetzt mir
extrem.
Leute gesagt haben, geh zurück zu Kuhmilch. Ich so, nee, das kann ich nicht. Und jetzt habe ich tatsächlich Erbsenproteinmilch für mich entdeckt.
Ja, diese Fly oder wie die heißt. Ja.
Und die schmeckt inzwischen die richtig gut. Ja. Und deswegen, liebe Bielefelder, die ihr mich schon mit Hafermilch komisch fandet, ab jetzt bitte Erbsenmilch für mich kaufen.
Und bitte auch im Rewe und im Edeka stocken, sodass wir die da überall kriegen können. Aber bin ich voll bei dir. Ich habe noch zwei Tipps für dich. Also einen habe ich für dich, einen habe ich für mich selber. Einer ist für dich und zwar habe ich letztens gelesen, dass du, jetzt kommt's, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären kann, durch exzentrisches Training, also quasi, ich weiß noch nicht mal, ob ich das jetzt richtig erzähle. Ich versuche es zu erklären. Wenn du quasi deine Gewichte nach oben stemmst, das ist eigentlich der leichtere Teil. Und dann musst du sie langsam nach unten stemmen.
Sehr
genauso
gut,
wie bei der Beinpresse. Du stemmst einmal rein und dann das raus muss wieder langsam sein. Das heißt, das exzentrische Training bringt anscheinend 30% mehr Trainingseffekt, wenn man sich darauf fokussiert.
Wow.
Anstatt das sozusagen eine Sekunde zu machen, sondern quasi eine Sekunde und dann drei Sekunden langsam runterfahren lassen. Genau. Das habe ich letztens gelesen, das versuche ich jetzt auch mit zu integrieren. Und dann ist es bei mir aber ganz anders gerade. Ich habe halt, Verena, wirklich, also ich werde das jetzt mal revealen, weil ich mag auch das Bodyshaming nicht und so weiter. Ja. Ich fühle mich super unwohl. Ich habe das meiste Gewicht, was ich jemals hatte, ohne schwanger zu sein, gerade.
Wirklich?
Das sind bei mir... Ja, es sind bei mir 64 Kilo. Ja, was echt
tough
ist. Oh,
finde ich aber
also
lässig von dir, dass
ist.
Du das hier revealst, ja.
Ja, reveal ich jetzt einfach, weil ich fühle mich wohl mit mir selber. Und deswegen kann ich auch das sagen, was mich gerade stört. Und das stört mich, dass alle Hosen ziepen und nicht mehr sitzen und ich mich einfach nicht fit fühle. kommt natürlich bei mir irgendwie durch diese Verletzung, die ich nicht wieder loswerde. Aber es ist trotzdem keine Ausrede.
Ja, verstehe ich.
Und dann habe ich jetzt gesagt, weißt du was, jetzt war ich ja in London, habe da jeden Tag so viel gegessen. Morgens, mittags, abends, dann auch noch abends Alkohol und so. Also es wurde nicht besser. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt muss ich wieder irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis machen und bin jetzt gerade wieder beim Saftfasten.
Jawohl.
Zurück zum Saftfasten.
Zurück zum Saftfasten. Wieder, nein, aber ich verstehe das. Ist wie so ein Reset. Genau.
Ja.
Genau. Mal einmal wieder entwöhnen und dann wieder gesund starten.
Neu aufbauen. Ja. Absolut. Ja. Deswegen.
Finde ich mega leer und wirklich Oberkudos, sein Gewicht zu sagen. Finde ich, sollte man noch viel mehr machen. Mache ich dann
wir
vielleicht
andere
mal nächste
Medien
Folge.
Greifen das auf.
Ja, viele andere Medien. Verstehe. Schlagzeile. Lea Sophie Kramer wiegt 64 Kilo.
So viel hat die Unternehmerin noch nie gewogen. Was ist passiert?
Was ist da los? Aber letzter Satz, wo wir hier schon über der Zeit sind. Lea, wir sind für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises nominiert.
Yay, stimmt, das wollten wir noch erzählen.
Ja,
ja.
Bitte.
Und wir wollten euch bitten, mit abzustimmen auf jeden Fall.
Ja, aber bitte, also, bitte. Ja.
Auf jeden Fall. Also wir wollen gerne diesen Publikumspreis gewinnen. Es gibt vier Kategorien: Comedy, Wissen, Lifestyle, Nachrichten und Politik. Wir sind bei Wissen und ihr könnt eine Stimme pro Kategorie abgeben. Ihr könnt nur einmal abstimmen. Und zwar ganz easy unter www.deutscher-podcastpreis.de/podcast/fast-curious. Also deutscher-podcastpreis.de/podcast/fast-curious. Und da geht ihr wirklich auf die Seite und klickt da einmal auf Abstimmen. Das war's.
Man muss noch nicht mal seine E-Mail-Adresse hinterlegen. Man wird danach nicht zugespammt, nix. Ja? Also ihr tut uns einen Riesengefallen.
Ja.
Und und ob wir dann noch in irgendeiner anderen Kategorie außer Publikumspreis nominiert werden, das sieht man im Mai, wenn die Jury getagt hat. Also liebe Jury, wenn ihr hier zuhört, ne, wir sind zwei total nette Frauen. In der Kategorie Wissen, nicht Lifestyle. Ja, so, also, nein,
das
wir freuen uns sehr.
Gut.
Ja, finde ich auch
wir
gut.
Wir freuen uns sehr und es wäre super schön, wenn ihr da abstimmt, weil ich finde, der Publikumspreis ist der schönste der Preise. Den würde ich am liebsten gewinnen, wenn ich mich für einen entscheiden könnte.
Ja, ich auch. Deep Dive. Wenn man Verhandlungsprofi Global googelt, kommt sein Name, Matthias Schraner. Er ist ehemaliger Polizist und hat für das FBI gearbeitet. Geiselnehmer waren unter anderem seine Gesprächspartner. Heute berät Matthias Konzerne und Regierungen und erklärt, wie eine Verhandlung gelingt, wie man sich in eine gute Position bringt und welche Verhaltensweisen vermieden werden sollten. Laut Forbes ist er einer der besten Verhandler der Welt und damit bei uns genau richtig. Lieber Matthias, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute.
Schön, dass du da bist.
Aber wirklich, wir sind ganz stolz, weil das letzte Mal, als du da warst, ich weiß nicht, wie viele uns danach geschrieben haben, sie gehen jetzt in keine Verhandlung mehr rein, ohne vorher diese Podcast-Folge nochmal zu hören. Also du hast hier viele Menschenleben zum Besseren verändert. Und genau das haben wir heute auch wieder vor. Aber was uns am Anfang jetzt mal am meisten interessiert ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, was war die wichtigste Verhandlung, die du seitdem geführt hast?
Also eine Verhandlung war nicht öffentlich, über die darf ich nicht reden. Das war ja auf Regierungsebene eine politische Verhandlung. Und eine, die öffentlich geworden ist, das war Lützerath. Also die beiden Aktivisten, die sich in diesem Tunnel da vergraben hatten, die beiden hatte ich herausverhandelt. Und das war auch eine sehr schwierige und auch sehr intensive Verhandlung, weil zwei Menschen leben da auch. Wirklich, die waren wirklich in Lebensgefahr, die beiden. Auch wenn es nach außen nicht so ausgesehen hatte, aber es war wirklich unheimlich gefährlich, die ganze Situation.
Und also die hat man ja wirklich medial jetzt stark mitbekommen, auch dich mit der Verhandlung stark mitbekommen. Macht das für dich eigentlich einen Unterschied in der Verhandlung, wenn du weißt, dass da so ein großes öffentliches Interesse dran ist?
In der Verhandlung macht es keinen Unterschied, weil ich habe meine klare Guideline, ich weiß, was ich möchte, ich habe meine Strategien und Taktiken, da habe ich überhaupt keine Beeinflussung durch außen. Nachher war es natürlich schon ganz anders, weil eben das Medienecho enorm war, also sehr viele Interviewanfragen, auch natürlich erkannt zu werden, was normalerweise bei mir nicht der Fall ist, man erkennt mich sonst nicht. Und unser Office ist komplett beschmiert worden, alle Scheiben beschmiert worden. Mit linksextremen Parolen und so. Also es war zum ersten Mal seit langem mal wieder dass ich öffentlich wahrgenommen worden bin. Und das ist komisch für mich, weil ich normalerweise im Hintergrund agiere und Gott sei Dank nicht so im Fokus stehe.
Aber das war ja schon eine Verhandlung mit einem unglaublichen Druck. Und gleichzeitig habe ich jetzt, das ist quasi politischer Druck und öffentlicher Druck. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass in den deutschen Unternehmen auch ein starker Druck gerade herrscht. Also durch Rezession, starke Inflation, ist es schon so, dass es nicht mehr nur eine freiwillige Verhandlung ist, lass mal unsere Marge noch ein bisschen verbessern, sondern teilweise schon echt eine Verhandlung, wo man sagt, wir müssen unsere Marge verbessern, sonst haben wir hier wirklich ein paar andere Themen. Merkst du das stark, dass sich das Verhandlungsklima gerade für die deutschen Unternehmen verändert hat?
Extrem sogar. Mhm. Deine Frage ist genau das, was zurzeit den Zeitgeist trifft. Also es gab ja nach Corona, gab es ja noch so ein bisschen dieses, wir waren alle im gleichen Boot, wir haben alle das gleiche Verständnis, lass uns reden. Und das ist jetzt weg. Es hat wirklich 180 Grad gedreht. Jetzt ist es sehr stark wieder auf Eigeninteressen, die ja wirklich da sind. Also das sind ja, keine vorgeschobenen taktischen Interessen, sondern es geht ja wirklich um die Existenz bei vielen. Und wir merken natürlich jetzt, dass die Risiken eher größer als kleiner werden. Also nehmen wir mal an, heute würde wirklich China in Taiwan einmarschieren. Was würde das bedeuten? Mhm. Und das sind einfach wirklich große Risiken durch die Inflation, durch mögliche Kriege, durch klar riesige Risiken in der Supply Chain. Also wir haben tatsächlich eine ganz neue Situation mit extrem harten Verhandlungen wieder.
Mhm. Und verändert das die Art und Weise, wie Menschen jetzt in Verhandlungen gehen oder gehen sollten? Also verändert das den Verhandlungsstil oder sagst du, das ist eigentlich unabhängig vom Umfeld, man verhandelt am besten immer so und so oder hat es einen Einfluss?
Es hat einen dramatischen Einfluss, weil die Themen anders werden. Also ich behaupte jetzt einfach mal, es gibt zurzeit kaum Preisverhandlungen. Also alles, was wir begleiten, sind keine Preisverhandlungen mehr, sondern Risikoverhandlungen. Also welches Risiko hast du, welches Risiko trage ich und lass uns dieses Risk-Sharing betreiben, dass wir die Risiken für beide Seiten einfach mal aufschreiben, benennen, Preisschild dran kleben und dann gemeinsam das Risiko so verteilen, dass wir beide gesichert sind. Der Preis ist bei den meisten Verhandlungen, die wir begleiten, überhaupt nicht mehr wichtig, sondern bekomme ich mein Produkt überhaupt noch? Kann ich überhaupt in diesem Feld weiterleben? Das Zweite ist natürlich, dass die meisten Unternehmen nicht vorbereitet sind auf schwierige Verhandlungen, also mögliche Eskalationsszenarien nicht vorbereitet sind. Gerade Vorstand nicht gewillt ist, auch in eine echte Eskalation einzusteigen. Und wenn du diese Willingness nicht hast, wirklich auch die Hütte brennen zu lassen, dann kannst du natürlich auch nicht wirklich mit diesem vollen Momentum verhandeln. Also wir merken schon, dass diese schwierige Verhandlung fast schon überraschend ist für viele Unternehmen, was ja für mich wieder überraschend ist, weil man sieht doch die Szenarien, man sieht doch die Risiken mittlerweile sehr deutlich.
Das stimmt und gleichzeitig irgendwie das Risiko steigt, der Druck steigt, die Marge wird geringer, also es drückt sozusagen an allen Ecken und Enden gleichzeitig, ne? Und ich glaube, das ist echt eine Situation, die man so sehen konnte und gleichzeitig, wenn man drinsteckt, doch nochmal anders spürt. Also wir merken es ja ganz stark im Startup-Umfeld. Teilweise sind das keine Verhandlungen mehr, muss man sagen, sondern es ist nur noch ein, wie wickeln wir das jetzt ab? Genau. Und davor ein Kampf ums Überleben, falls es den noch gibt. Also ich glaube, da haben wir die nächsten 6 Monate schon nochmal auch einiges vor uns. Und ich hatte von dir mal gehört, das war irgendwie in einem anderen Podcast und das fand ich ganz schön, da hast du mal über den Vernunftsverhandler gesprochen und dann den Gambler gesprochen. Und ich hatte mir da gemerkt, okay, eigentlich willst du lieber Gambler sein. Ja, du willst mehr Risiko spielen, du willst nicht zu rational reingehen, du willst mehr das auch spielerisch leicht sehen. Und jetzt sagst du aber gerade, derzeit sind die Zeiten einfach nicht spielerisch leicht. Also funktioniert denn dieser Gambler-Verhandlungsstil in solchen Drucksituationen eigentlich noch?
Er funktioniert nicht nur, sondern er ist sogar notwendig. Mhm. Und je härter Verhandlungen werden, desto mehr braucht es die spielerische Leichtigkeit. Mhm. Achtung, wir im Deutschen, wir verwechseln Leichtigkeit oft mit Leichtfertigkeit oder Leichtsinnigkeit. Das meine ich nicht. Sondern es braucht eine gewisse Leichtfertigkeit im Sinne von, wir müssen jetzt einfach mal uns mal hinsetzen und auch mal Szenarien durchdenken, die bisher noch nicht auf den Tisch lagen. Mhm. Also auch mal eine gewisse Kreativität zu lassen und nicht auf Vergangenheit gehen. Und das ist, was wir im deutschen Kulturkreis natürlich sehr gern machen. Wir haben doch einen Vertrag. Ja? Sie haben doch letzte Woche gesagt. Und das gilt halt nicht mehr. Sondern die Frage ist, wie können wir das in der Zukunft regeln? Und dazu muss ich bereit sein, auch mal kreative Lösungen zumindest anzusprechen, mal in neue Richtungen zu denken. Ganz stark Diversity natürlich. Also wir merken halt, wenn ein Vorstand aus 7 alten weißen Männern besteht, dann brauchst du gar nicht anfangen zu verhandeln, weil du diese Leichtfertigkeit nicht reinkriegst, sondern du brauchst jemand, der anders denkt. Und ich meine jetzt Diversity nicht nur Mann, Frau, sondern eben auch jung, alt und vor allem unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Kulturen, damit du in diese kreative Phase der Verhandlung wiederkommst. Und deshalb zu deiner Frage, je schwieriger Verhandlungen werden, desto mehr brauche ich Diversity und desto mehr brauche ich diese Kreativität wieder.
Mhm. Ja, das ist ja mal ein schönes Plädoyer. Also wir sammeln ja immer fleißig Beweise dafür, dass es nicht so ein Nice-to-have-Thema ist, sondern ein echter Business-Case, diverse Teams zu besetzen. Also zack, da habt ihr wieder ein Argument da draußen.
Es ist sogar noch mehr, finde ich. Also wir merken halt, dass Diversity eben nicht nur Nice-to-have ist oder politisch korrekt ist, sondern ein echter Mehrwert ist in der Verhandlung. Und in der heutigen Welt, also gerade diese Risiken, die auf uns zukommen, du brauchst in der Vorbereitung unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Perspektiven. Ja. Weil wenn du nur, sage ich mal, ja, das typische Bild halt, wenn du nur alte weiße Männer drin hast, die sagen, wir haben doch einen Vertrag und die müssen doch verstehen, dass wir Recht haben, dann kommst du halt auch nicht weiter in der Verhandlung. Mhm. Du brauchst neue Leute, neue Ideen und dadurch kommt auch wieder dieser Schwung rein, den du brauchst.
Ich habe das gerade gedacht, Matthias, es gab gerade auf LinkedIn einen großen Post der UEFA, We Care About Football, und darunter sind irgendwie 16 Herren abgebildet, die da alle ganz stolz in die Kamera gucken. Und erste Reaktion ist, yes, I also care about football, und übrigens auch ganz viele andere da draußen, die nicht jetzt 16 weiße Männer sind. Und dieses, was alles in so einem Gremium da nicht besprochen wird, welche Themen man alle nicht sieht, warum man die Fans an manchen Stellen vielleicht nicht versteht, weil man eben viel zu wenig Sichtweisen in so einem Gremium hat. Das wird einem da, glaube ich, immer schon allein aufgrund eines solchen Bildes sichtbar.
Wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf, ganz kurz. Klar. Es gibt neue Untersuchungen jetzt, dass Friedensverhandlungen tatsächlich bessere Ergebnisse bringen, wenn Frauen am Verhandlungstisch sitzen. Andere Themen angesprochen werden. Also zum Beispiel Sicherheit für die Schulkinder. Ja? Also Sachen, die vielleicht alte weiße Männer nicht so im Fokus haben, dann auf den Verhandlungstisch kommen und dadurch auch wieder einen mehr Spielraum bieten für die Verhandlung. Also mittlerweile auch gibt es viele Studien, die es auch wissenschaftlich beweisen können, dass es notwendig ist. Wenn wir beraten, drängen darauf, Diversity im Team zu haben, weil es schlichtweg anders keinen Sinn macht.
Cool. Ja, das sind gute Botschaften. Wird auch Christina Lunz freuen mit feministischer Außenpolitik, dass das eben auch nicht einfach so ein Buzzword ist, sondern dass da bessere Ergebnisse erzielt werden. Und apropos bessere Ergebnisse, also eine Verhandlung, die wahrscheinlich fast jeden betrifft, ist die Gehaltsverhandlung. Und die Frage ist, was Lea eben auch sagte, aus die Zeiten sind tough. Ist das der richtige Moment, überhaupt an Gehaltsverhandlungen zu denken? Und gleichzeitig ist es das natürlich, weil die Preise steigen, Menschen brauchen mehr Nettoeinkommen, um überhaupt diesem begegnen zu können. 40% der Deutschen haben noch nie ihr Gehalt verhandelt. Deswegen vielleicht mal da so richtig en Detail eingestiegen in so eine Gehaltsverhandlung. Mal angefangen mit, also erstens, wie viel Vorbereitung ist sinnvoll, wenn ich jetzt sage, ich laufe jetzt mal an auf eine Gehaltsverhandlung, und ist der richtige Zeitpunkt gerade?
Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für Verhandlungen, sondern die Verhandlung ist ja da. Also der Konflikt ist ja da. Und ich denke, das kennen wir alle. Sobald ich das Gefühl habe, etwas passt nicht mehr, also ich verdiene zu wenig oder in der Partnerschaft oder mit den Kindern oder mit den Nachbarn. Also es gibt ja Situationen, wo ich merke, das passt gerade nicht so. So, und jetzt habe ich einen Konflikt. Und jetzt habe ich die Möglichkeiten, entweder ich regle den Konflikt mit mir selbst oder ich regle den Konflikt mit meinem Verhandlungspartner. Und was ja logischerweise klar ist, wenn ich bei mir bleibe und mit mir selbst verhandle, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen.
Kommt nicht so viel raus.
Dann kommt natürlich nichts raus, weil ich ja in meiner Welt bleibe. Und Achtung, jetzt kommt's. Ich natürlich auch dem anderen irgendwann vorwerfe, dass er schuld an meiner Lage ist. Also was wir in privaten Verhandlungen ja oft sehen, mein Mann oder mein Freund oder meine Partnerin, die müssten doch sehen, dass es so ist. Ja? Und ich spreche den Konflikt nicht an, glaube aber, die Gegenseite müsste doch erkennen, dass der Konflikt da ist. Und dann wird er nicht angesprochen. Und irgendwann werfe ich dem anderen sogar vor, dass der Konflikt nicht angesprochen worden ist. Und dann wird es gefährlich, weil dann wird es emotional. Also sobald ich das Gefühl habe, da passt was nicht, muss ich den Konflikt ansprechen. Und man darf nicht mit sich selbst verhandeln, also nicht mit sich, darf ich das und will ich das und ist die Forderung vielleicht zu hoch oder
steht mir das Quatsch. Zu?
Ja, sind doch gerade schwere Zeiten, vielleicht ganz sollte ich die eher in Ruhe lassen gerade.
Wir haben einen Workshop für Frauen und da ist der Titel dieses Jahr, darf ich das? Ja, also darf ich eine Forderung stellen? Und wenn du in diese Liga einsteigst, dann hast du verloren. Ja, also weil wenn du mit dir selbst verhandelst, kommst du am Ende immer zu einem Ergebnis, nö.
Darf ich eigentlich
total.
Nicht.
So frei, ja. Genau. Also, und das natürlich, weil wir auch konfliktscheu sind. Also ich meine, es ist ja ein Konflikt, in den man rein muss. Deswegen, wenn man das so lange mit sich vorverhandelt, dass man zu dem Punkt kommt, ach, muss ich gar nicht erst ansprechen, dann muss ich auch nicht diesen Konflikt suchen. Dann quasi nehme ich mich aus dieser Situation raus. Und gleichzeitig wird's nicht besser dadurch, weil ich den Konflikt einfach, wie du sagst, mit mir selber rumtrage.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Wort konfliktscheu richtig ist. Ich glaube, es ist eher eine Ausrede. Ich glaube, es ist eher, ich weiß nicht, wie es geht und deshalb gehe ich nicht rein. Und Verhandeln ist halt schon etwas, was man lernen kann und was man auch natürlich durch das Verhandeln Sicherheit bekommt. Wenn ich keine Erfahrung damit habe, wenn ich Angst habe vor der Verhandlung, dann sage ich, ja, ich kann halt nicht, weil ich bin ein Konfliktscheu. Ich bin ja so harmoniesüchtig. Ist aus meiner Sicht Quatsch, weil klar musst du den Konflikt angehen, weil der Konflikt ist ja da.
Ja, und sonst lernt man auch nichts und man beruht einfach auf dem, was man bisher schon gemacht hat. Ja, und damit kommt man ja nicht weiter. Genau. Und um mal das zu lernen, also was ich zum Beispiel oft als Frage kriege und auch selber immer wieder hin und her überlege, ist, wie viele Argumente bringe ich mit an den Verhandlungstisch? Also meinetwegen, wenn jetzt jemand das Gehalt verhandeln will, macht es denn Sinn, richtig sich Argumente zu überlegen im Sinne von, 8% ist erstmal Inflationsausgleich, 7% kommen über die 3 Projekte, wo ich meine Überperformance hatte, das und das und das. Oder biete ich damit eigentlich wieder Raum, dass man in Details einsteigt, worum es eigentlich gar nicht geht? Ich möchte einfach ein anderes Gehalt haben zum Schluss.
Das Zweite ist richtig. Man darf nicht in eine Verhandlung mit einem Argument einsteigen, weil jedes Argument zum Gegenargument führt. So. Also heißt, wenn ich jetzt in eine Gehaltsverhandlung gehe und sage, ich habe ein tolles Argument, weil ich habe im letzten Jahr einen super Job gemacht, dann sagt Chef, dafür hast du schon Geld bekommen.
So. Dafür wirst du bezahlt.
Ganz genau.
That's your job.
Inflationsrate ist bei 8%. Dann sagt Chef, du weißt doch, wir haben gerade eine schwierige Lage mit Unternehmen, du kannst doch nicht ernsthaft in dieser Lage mehr Geld erfordern.
Wir konnten unsere Preise gerade auch nicht um 8% hochsetzen.
Ganz genau, ganz genau. Also es gibt für jedes Argument ein Gegenargument. Das gilt für alle Verhandlungen, auch für private Verhandlungen, Business, Politik, immer. Wer mit einem Argument startet, glaubt ja, dass er recht hat und möchte die Gegenseite überzeugen, dass die Gegenseite nicht recht hat. Und wie wir alle wissen, vor allem aus privaten Verhandlungen, das geht schief. Weil ich natürlich in einer Verhandlung, sobald ich versuche, den anderen zu überzeugen, dass ich richtig liege, mein Gegenüber aber falsch liegt, dann wird es emotional und dann explodiert. Das heißt, ich darf in einer Verhandlung keine Argumente haben.
Das heißt, wie fange ich an?
Forderungen. Das ist ganz was anderes. Also Forderungen heißt, ich will was haben. Also ich brauche in den meisten Verhandlungen auch keine Begründung für die Forderung. Eine Begründung brauche ich nur dann, wenn es etwas ganz Neues ist, was mein Gegenüber einfach nicht weiß. Dann muss ich es begründen. Aber bei einer Gehaltsverhandlung gibt es aus meiner Sicht nie die Notwendigkeit für eine Begründung. So, also die erste Forderung ist der Zeitrahmen. Also Ich sage es mal, liebe Verena, ich würde gerne mit dir über die Zukunft sprechen in unserem Unternehmen. Wie wäre es denn mit Dienstag von 10 bis 11 Uhr? So, ist eine Forderung. Ja, also ich möchte, dass du dir für eine Stunde für mich Zeit nimmst. Die zweite Forderung ist, dass ich dich bitte, Verena, dich gut vorzubereiten für diesen Termin, weil ich auch vorbereitet komme. Ja, ist eine Forderung. So. Dann ist es Dienstag 10 Uhr, dann steige ich ein, indem ich die Gemeinsamkeiten betone. Also wir beide wollen ja, dass das Unternehmen noch erfolgreicher wird, gerade in dieser kritischen Zeit. Ich lobe dich, Verena, für das was gut. Du bisher gut gemacht hast.
Ich werde sehr gerne gelobt, ja.
Ja. Und Achtung, nicht so rumschleimen, ja, so du bist meine Lieblingschefin oder so. Ja, sondern,
schade, ja.
sondern es soll schon sehr, sehr konkret sein.
Ein Glück, ich mag es nämlich gar nicht. Ein Glück. Da muss keiner schleimen, bitte.
Nee, nicht schleimen. Sondern einfach ganz konkret sagen, Verena, was ich ganz toll finde, ist Folgendes. Ja? So, also Gemeinsamkeiten betonen, etwas Positives zum Gegenüber sagen und dann stelle ich meine Forderung. Und dann sage ich, für die Zukunft, für nächstes Jahr, ab dem 1.6. Hätte ich gerne 8% mehr. So, und jetzt kommt, jetzt darf ich es nicht begründen.
Nicht zerreden.
Und nicht zerreden und vor allem nicht rechtfertigen. Weil wenn ich jetzt rechtfertige, bin ich verloren. Ja. Ich sag's und halte die Klappe und genieße den Konflikt.
Okay, das ist doch schon mal, also ne, bitte hier zum Mitschreiben. Das ist ja auch so einfach. Ihr sagt einfach Dienstag 10 bis 11, bereite dich gut vor und ich hätte gern 8% mehr. Punkt. Mehr erstmal nicht sagen.
Genau, aber so die 8% sage ich erst im Gespräch, nicht vorher.
Ja, absolut. Absolut.
Und ich finde, so einfach ist es gar nicht, weil damit hast du ja schon richtig viel vorgegeben.
Nein.
Also, ne, du sagst Dienstag, du nimmst eine Zeit, die früh im Tag ist. Ich finde zum Beispiel auch Verhandlungen nach Nachmittags, ja, nach Mittagessen, Horror. Da sind alle total tot vom Mittagessen.
Werden dann immer
und
weiter,
so weiter
nach hinten geschoben.
Genau, werden geschoben. Das heißt, du sagst, ich möchte mich vorbereiten. Wie viele Mitarbeiter sagen das ihren Chefs oder Chefinnen? Wenige. Ja. Dass sie das sich überhaupt trauen und fordern, dass die andere Person auch vorbereitet reingeht und sich nicht erstmal zurücklehnt und zuhört. Also da hast du ja schon richtig viel mit vorgegeben gerade.
Absolut. Nein, das ist super. Jetzt stellen wir uns vor, bis dahin ist alles super gelaufen. Jetzt sitze ich da, halte den Konflikt aus, dass der oder die andere denkt, huch, die ist aber to the point. Ich dachte, die redet erstmal eine halbe Stunde um den heißen Brei rum. Jetzt nehmen wir mal an, die Gegenseite sagt, ja, das finde ich absolut gerechtfertigt. So,
dann bedanke ich mich.
Ja, dann bedanke ich mich, aber innerlich denke ich doch dann in dem Moment, Mist.
Nee. Jetzt kann ich ja weiter fordern.
Also, dann sage ich, okay, wenn das super ist, dann hätte ich gerne noch ein Auto, oder?
Ja, nicht so, aber also, wir sagen, okay, vielen Dank, wir kommen gut voran. Ja, ich halte das schon mal fest.
Das ist gut. Das ist gut.
Und dann kommt die nächste Forderung. Also ich hätte gerne noch ein größeres Team, ich hätte gerne mehr Verantwortung, ich hätte gerne mehr Weiterbildung, ich hätte gerne da ein Zertifikat gemacht, was auch immer. Also ich darf nicht mit einer Forderung in den Verhandlungen gehen. Ich brauche immer eine Liste von Forderungen. So, und jetzt kommt natürlich diese Kreativität, die ich brauche. Also was wir merken, wenn wir eine Verhandlung vorbereiten und ich habe das Verhandlungsteam vor mir, dann sage ich, okay, was könnten wir denn fordern? Dann kommen immer die 5 gleichen Forderungen. Ist immer das Gleiche, ist ganz lustig. Kommen immer die gleichen 5 Forderungen, die werden so auf das Whiteboard geschrieben. Und dann dauert es ein bisschen. Und dann kommt jemand mit einer neuen Forderung, wo alle lachen. Und jetzt beginnt die Kreativität. Und jetzt darf man es nicht abbrechen, indem man sagt, naja, komm, bleib mal realistisch. Sondern erst mal sagen, okay, lass uns da mal weiterdenken.
Jetzt kommt
und
der Gambler.
Und durch dieses Lachen kommt Kreativität und dadurch kommen neue Forderungen, die vorher noch nicht bekannt waren. Und immer daran denken, schwierige Verhandlungen können nie durch das gelöst werden, was bekannt ist. Sondern nur durch neue Sachen, neue Forderungen, neue Elemente, neue Perspektiven. Weil könnte man es durch die alten Sachen lösen, dann wäre es ja schon gelöst. Also muss es was Neues sein. Und die Kunst ist in der Vorbereitung, diese Kreativität zuzulassen, um dadurch auf neue Punkte zu kommen.
Also nicht typisch nur Gehalt und Fitnessstudio und dann bitte noch so, sondern irgendwas, wo man merkt, da muss der andere erstmal nachdenken.
Ganz genau. Also wir begleiten eine Forderung zurzeit, eine Verhandlung, im kleinen Businessbereich. Wir haben 82 Forderungen auf unserer Liste.
82. Wow.
Wir werden vielleicht 3 oder 4 brauchen. Aber dieses Gefühl, dass du noch so viel im Köcher hast und so viel Kreativität dabei hast, auf neue Spielfelder zu gehen, das gibt ja so eine positive Grundstimmung.
Mhm.
Und deshalb, also wirklich für alle, die eine Verhandlung vorhaben, ob Gehalt oder andere Verhandlungen, auch mal mit anderen Leuten austauschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sales-Verhandlung begleite, dann lade ich ja nicht Sales-Leute ein in der Vorbereitung, sondern eben Leute, die anders denken.
Mhm.
Aus dem Einkauf, Juristen, HR, um auf neue Ideen zu kommen und dadurch diese Kreativität wieder reinzubringen. Also bitte nie mit einer Forderung reingehen, weil da gibt es nur Take it or leave it, sondern immer mehrere Forderungen. Also 8%, dann noch plus.
Mhm.
Ich muss nicht alle einbringen, aber ich brauche das Gefühl, ich hätte noch die Möglichkeit, es einzubringen.
Und ich finde, das ist erstmal ein super Learning, dass man sagt, okay, selbst wenn du das erste sofort kriegst, dann ist da nicht Stopp, sondern dann fängst du erst an. Und trotzdem, jetzt bei dem Beispiel, was wir eben hatten, ich hätte gerne was auch immer, 8% mehr Gehalt. Und Verena hat jetzt gesagt, yo, sehe ich genauso, machen wir. Jetzt mal eine andere Reaktion könnte ja sein, warum?
Das ist eine ganz wichtige Frage.
Ne? Warum? So, und das heißt, wie reagierst du denn dann? Weil dann kommst du doch automatisch in diese Bedrulle der Begründung.
Genau, was ich jetzt gesagt habe, ist eine ganz wichtige Frage.
Ach, das war die Antwort. Danke, ich dachte, das wäre ein Kompliment, Matthias. Ich dachte, du wolltest hier gerade mir ein Kompliment machen, dass ich eine gute Frage gestellt habe.
Ich habe dich dadurch ins Reden gebracht.
Ah, okay.
Und in deine Rechtfertigung.
Okay.
Ja, super. Das heißt, das ist eine sehr gute Frage. Und dann erstmal wieder den Mund halten.
Und dann die nächste Forderung stellen.
Oh, wow. Also das muss man richtig einmal vom Spiegel üben. Ja.
Das muss man üben. Also ich beantworte in einer Verhandlung nie eine Frage. Nie. Weil ich begebe mich durch jede Antwort in eine defensive Position.
Genau.
Ja.
Würde ich nie machen.
Okay,
nie.
Also das heißt, wenn warum sollte es so sein?
Dann sage ich, eine ganz wichtige Frage.
Ist eine ganz wichtige Frage. Kommen wir zur nächsten Forderung.
Wichtiger ist jedoch.
Wichtiger ist jedoch, warum ich immer noch kein Fitnessstudio.
Ja. Oder was ich auch noch fordern wollte. Na, fordern wollte kann man nicht sagen. Aber was mir auch noch wichtig wäre.
Ja. Genau. Also ich sage 8%. Dann sagt Lea Sophie, warum 8%? Dann sage ich, ist eine ganz wichtige Frage. Da müssten wir drüber reden. Wäre es denn bitte möglich, dass ich ein größeres Team bekomme?
So,
also ich bleibe dabei, mach aber weiter. Ich sage immer, eine wichtige Frage. Vielen Dank. Also Lea Sophie, was ich super finde, dass du diese kritische Frage jetzt schon einbringst.
Ich würde aber gerne vorher noch darüber sprechen wollen.
Ja. Aber Matthias, irgendwann nageln die dich doch fest, oder nicht?
Warte. Ich darf ja ein bisschen dagegen.
Du darfst.
Gehen,
natürlich.
Hau dagegen. Dafür bist du da. Ja.
Was man jetzt schon merkt, wenn ich etwas sage, dass ihr mit Aber antwortet.
Ja.
So, also ich sage etwas anderes. Ich sage, es ist eine wichtige Frage. Und dann sagt ihr Aber. Und jetzt geht's dagegen. Und Aber ist halt wirklich immer so diese Einleitung, dass ich nicht recht bekomme hier. Und deshalb ist es immer besser, statt Aber einfach zu sagen, vielen Dank. Also Tipp an alle Zuhörerinnen jetzt, bedankt euch so oft wie möglich. Weil Danke ist das höchste Zeichen von Respekt.
Wertschätzung,
also,
ja.
Ja, also vielen Dank, dass wir über diesen Punkt jetzt intensiver reden können. Vielen Dank, Silja Sophie, dass du diese Frage jetzt bringst, die dich wirklich beschäftigt. Was mich ganz besonders freut. Also immer bedanken bitte. Nicht dagegen gehen, weil das Dagegengehen beendet die Verhandlung. Also aber beendet die Verhandlung.
Und wenn ich beharren würde und sagen würde, meinetwegen verstehe ich und gleichzeitig möchte ich gerne von dir mal die Begründung hören, warum du 8% möchtest. Sag mir doch mal deine Begründung dafür.
Sage ich dir super gerne. Wichtig ist, glaube ich, dass wir beide fürs Unternehmen erstmal klären, was wichtig ist, um das Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einen neuen Bereich in Indien aufbauen. Könntest du dir vorstellen, dass du mich unterstützt durch eine bestimmte Fortbildung für Indien? Das bin ich wieder im Lead.
Also immer wieder auf die sozusagen auf die
eigenen Forderungen zurückkommen,
auf die eigene Spur zurückkommen.
Ich habe die Forderung gerade wieder gestellt. Ja. Ich möchte Weiterbildung für einen neuen Geschäftsbereich. Also ich bin wieder im Lead. Ich rechtfertige mich nicht, sondern ich komme mit einer neuen Forderung.
Verstehe ich. Und gleichzeitig sagst du ja, das, was wir vorhin hatten, wie viel Vorbereitung. Also das heißt, es braucht schon Vorbereitung im Sinne von die Forderungen und was ich da machen will, was ich erschaffen will, was ich aufbauen will. Aber weniger Vorbereitung im Sinne von den Begründungen, warum das sinnvoll ist.
Ja, die große Gefahr ist halt, dass das Verhandlungsgegenüber durch das Warum mich in die Rechtfertigung bringt.
Ja.
Ich dadurch argumentiere, dann das Gegenargument kommt und dann ist die Verhandlung vorbei.
Ja.
Und was mache ich jetzt? Und was mache ich jetzt? Jetzt sagen wir mal, ich halte da super durch, die ersten drei Forderungen sind gestellt und jetzt tappe ich doch rein in die Falle, weil das Gegenüber sagt irgendwas und jetzt werde ich doch emotional und sage sowas wie, finde ich jetzt ungerecht oder so. Also irgendeine emotionale Äußerung, wo man merkt, Mist, wollte ich doch eigentlich nicht sagen, bin ich jetzt aber reingetappt. Wie kriege ich das wieder weg? Wie ziehe ich mich da wieder raus, dass ich nicht dann in dem Moment zum Opfer werde und der oder die andere weiß, jetzt habe ich einfaches Spiel, jetzt wird sie rot, jetzt hat sie unfair gesagt, jetzt habe ich sie.
Also Nummer eins ist natürlich genau diese Reaktion zu vermeiden. Das Beste ist tatsächlich einfach viel mitschreiben. Also in die Verhandlung reingehen, Stift, leeres Blatt Papier und wenn mein Gegenüber was sagt, ich schreibe einfach viel mit, weil es mich einfach dazu zwingt, nicht zu reden.
Stimmt.
Wenn ich schreibe, kann ich nicht reden.
Bringt den anderen auch ein bisschen außer Fassung, nach dem Motto, was schreibt die denn da alles?
Ja, wenn sagt, was schreibst du denn da? Und dann sage ich, ich mache mir einfach wichtige Notizen. Mhm. Die große Frage ist, wenn es wirklich emotional wird, dann heißt ja, die Emotion kommt ja dann, wenn eine Gefahr entsteht. Mhm. Und ich muss die Gefahr dadurch wegnehmen, dass ich wieder sofort auf die Gemeinsamkeiten gehe. Ja, also du sagst irgendwas, was mich einfach trifft. Ja, so nach dem Motto, Matthias, du hast doch letztes Jahr schon viel mehr Geld bekommen als die anderen. Und jetzt merke ich, wie es in mir hochsteigt. Ja, und man denkt so, aber ich habe auch mehr gearbeitet und wenn die wüssten und so. Also jetzt kommt so eine Emotion. Wenn ich jetzt was Blödes dagegen sage, dann sage ich, ja, das ist aber unfair von dir, Verena, dann wird es schnell klick, klick, klick. Ja. Ihr kennt sowas, so eine Spirale und dann explodiert es. Wenn ich was Blödes sage, dann einfach kurz Luft holen und wieder auf die Gemeinsamkeit gehen. Also, das hat mich jetzt wirklich, das hat mich jetzt wirklich zum Nachdenken gebracht. Verena, ich glaube, warum wir heute beide da sind, ist ja zu definieren, wie wir beide noch erfolgreicher werden können. Also ich gehe wieder auf die Gemeinsamkeit und komme so wieder zurück in die Verhandlung.
Mhm. Und wenn ich jetzt meinetwegen mit dem Gehalt reingehe, muss ich vorher mir eine eigene Schmerzgrenze gesetzt haben? Muss ich vorher sagen, ich will mindestens das und darunter gehe ich in ein anderes Unternehmen?
Ja, verhandlungstechnisch ist es wichtig, ein sogenanntes Maximumziel zu haben. Also ich gehe mit 8% rein. Mhm. Und ist auch ein Minimumziel zu haben, diese Schmerzgrenze, diese sogenannte Walkaway-Position. Ich sage es mal 4%. Mhm. Aber Achtung, Walkaway heißt Walkaway. Also ich muss dann wirklich auch aufstehen und gehen. Oder in anderen Worten, ich muss mit den Konsequenzen der Nicht-Einigung leben können. Mhm. Und das ist die Frage, stimmt das wirklich? Also bin ich wirklich bereit zu kündigen? Bin ich wirklich bereit, mit 3% zu kündigen?
Ja.
Das ist die Frage. Aber ja, ich brauche diese sogenannte Willingness to walk away. Also ich brauche für mich eine Grenze. Und das ist wahnsinnig schwierig herauszufinden.
Ja.
Weil natürlich jetzt, wenn ich sage 8% meine Forderung ist und meine Schmerzgrenze vielleicht 2% oder so, dann habe ich natürlich viel Spielraum. Wenn ich sage 8%, aber 7 brauche ich mindestens, dann habe ich natürlich auch wenig Spielraum. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, das walk away. Also es ist unheimlich schwer, das herauszufinden, aber das muss ich tun. Also ich muss vor der Verhandlung für mich klar machen, würde ich denn wirklich, wirklich aufstehen und gehen, wenn ich die 4% nicht bekomme?
Und was ist, wenn da rauskommen würde, also wenn es so eine Verhandlung ist, ich würde auch bei dem Gehalt bleiben, ich will nur gucken, ob da noch mehr geht. Lohnt es sich trotzdem zu verhandeln?
Unbedingt, unbedingt. Weil wenn ich sage, ich möchte 8% und die Walkaway-Position ist 0, dann habe ich ja super viel Spielraum. Dann bekomme ich vielleicht die Weiterbildung zumindest oder so. Also ich kann dann nur gewinnen, ganz genau. Die große Gefahr ist vielmehr, dass ich mein Gegenüber rausziehe aus der Verhandlung. Also zum Beispiel, Lia Sophie, du sagst, Matthias, also sag mal, ich bin jetzt dein Chef, du sagst, Matthias, ich hätte gerne 8%. Und dann sage ich, du, vielen Dank, dass du mit dieser Forderung kommst, ich finde es gut, dass du das gleich auf den Punkt bringst, aber sag doch mal, du fühlst dich doch wohl bei uns. Wenn du jetzt Ja sagst, hast du verloren. Also jetzt bringe ich dich raus aus deiner Verhandlung und gehe auf ein ganz anderes Spielfeld, wo ich besser bin als du. So, also ich sage, aber du fühlst dich doch wohl bei uns. Dann sagst du ja. Dann sage ich, ja, Verena hat auch gesagt, sie arbeitet super gern mit dir zusammen. Jetzt habe ich dich. Ja, jetzt kommst du nie mehr zurück auf die 8%. Also das heißt, wenn das Gegenüber weggeht von der Forderung, dann müsst ihr sagen, vielen Dank, Matthias, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ist aber nicht Bestandteil des heutigen Gesprächs. Ja, also ich sage, liebe Sophie, du fühlst dich doch wohl, oder? Dann sagst du, Matthias, ist eine ganz wichtige Frage. Nicht darum Bestandteil soll es heute nicht des gehen. Heutigen Gesprächs. Ja. Heute geht es um 8%.
Ja. Das ist, außerdem ich, man will sagt, ich auch noch ein größeres Team.
Ganz genau.
Und nach Indien will ich auch, ja.
man sagt, dass Frauen eher geneigt sind, sich ablenken zu lassen durch sowas. So, du fühlst dich doch wohl und dir gefällt es doch ganz gut bei uns. Und
das hast ist doch spannende einfach, Projekte.
Wir haben doch spannende Projekte. Mensch, gestern, ich habe gesehen, du bist total mit glühenden Augen dabei. So. Also die große Gefahr ist, dass ich weggehe von meiner Linie und daran natürlich verliere.
Und da wäre dann die Frage, jetzt bei Gehaltsverhandlungen würde man jetzt eher wahrscheinlich keine Profis mit dazu nehmen. Guten Tag, ich habe hier mal jemanden mitgebracht. Aber es gibt ja Verhandlungen im Unternehmen, wo eben genau die gleiche Gefahr droht, aber wo es eben um richtig große Ziele geht. Ab wann würdest du sagen, macht es Sinn, Profis zu einer Verhandlung mit dazu zu nehmen? Und sind die sofort mit am Tisch oder sitzen die irgendwie draußen und sind so dein Ass im Ärmel? Also was ist da deine Empfehlung?
Also ein Profi kann auch jemand sein, es kann auch ein Mentor sein zum Beispiel, da brauchst du jetzt keinen Verhandlungsprofi jetzt von uns anrufen. Es kann einfach, also ich finde gerade im Startup-Bereich braucht man ein Mentoring, man braucht jemand, der schon ein paar Mal durchs Feuer gelaufen ist und der einfach da hilft und sagt, probier's doch mal linksrum oder rechtsrum. Also es kann ein Mentor sein zum Beispiel, es kann ein Anwalt sein, ein M&A-Berater oder so, der mir Tipps gibt. Wenn wir Verhandlungen begleiten, wir sind nicht am Tisch, man sieht uns nicht. Lützerath war eben gerade die große Ausnahme, weil da musste ich selbst dran, weil es mein Spezialgebiet auch ist. Und ich konnte es einfach nicht vermeiden, weil da war einfach eine kleine Hütte und es gab einen Ausgang. Und als ich rausgekommen bin, war ich logischerweise dann auch in der Tagesschau.
Außen.
Aber ansonsten, wir bleiben im Hintergrund. Wir setzen das Team neu auf, weil wir fast immer ein neues Verhandlungsteam reinschicken, weil Leute, die bisher verhandelt haben, einfach wahnsinnig angreifbar sind. Also ich kann ja immer sagen, aber Verena, du hast doch gestern gesagt.
Oder letztes Mal, als wir zusammen saßen, warst doch so nett, da hast du doch das und das gesagt.
Genau, du warst doch noch ganz nett so. Und du hast doch den Vertrag damals unterschrieben. Also wenn jemand eine Historie hat, dann ist er in der Verhandlung aus unserer Sicht nicht geeignet. Sondern wir bringen immer neue Leute rein, weil wenn man sagt, aber ich habe doch den Vertrag unterschrieben, kannst du halt sagen, war ich nicht dabei, keine Ahnung. Also das eine, wir setzen die Teams auf und wir bleiben im Hintergrund dabei und steuern die Verhandlungen. Unemotional ein Strategiespiel. Wir gucken, welche Forderung hat die Gegenseite gestellt, wo haben die Sanktionen angedroht, wo haben die Kooperationsbereitschaft gezeigt. Also wir spielen das Spiel. Und um im Fußball zu bleiben, wenn ich mal zwei Expertinnen da habe.
Große Expertin,
Aber hallo. Wenn du auf der Tribüne ein Spiel anschaust, siehst du ein anderes Spiel als im Fernsehen. Weil du siehst, dass die gegnerische Seite von 3er auf 4er Abwehrkette umstellt zum Beispiel. Also du siehst die Strategie. Und das machen wir auch. Wenn ich nicht am Spielfeldrand stehe, sondern auf der Tribüne, sehe ich das Spiel besser. Und je mehr Distanz ich habe, desto besser kann ich das Spiel sehen und somit auch beeinflussen.
Was ist denn für dich ein Zielbild einer erfolgreichen Verhandlung? Also ist es das Klassische, was man so kennt, Win-Win? Oder wann sagst du, das war jetzt eine erfolgreiche Verhandlung?
Also wir begleiten ja nur extrem schwierige Verhandlungen. Und bei extrem schwierigen Verhandlungen gibt es kein Win-Win. Da geht es einfach weniger zu verlieren als der andere. Und ich bin kein Win-Win-Typ, weil Win-Win nur geht, wenn beide Seiten das gleiche Wertesystem haben. Also das gleiche Verständnis von Fairness zum Beispiel, von Kooperation, von langfristig, dann geht Win-Win. Wenn du ein Gegenüber hast, das anders denkt oder anders aufgewachsen ist, andere Werte hat, dann geht Win-Win eben nicht. Und das Ziel ist, das Minimumziel muss erreicht werden und dann natürlich plus, 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 alles, was über Minimumziel ist. Mhm. Ich weiß, wenn ich in eine Verhandlung reingehe, dass wir nicht das Maximumziel erreichen. Das weiß ich. Die Frage ist, wie hoch bleibe ich über meine Minimalziele? Das ist unsere Frage.
Ach, Matthias, also es ist wirklich eine Freude, dir zuzuhören, weil es macht das Leben von Millionen von Menschen besser, wenn sie hier heute zugehört haben. Und unsere Abschlussfrage ist, jetzt hast du ja gefühlt schon mit jeder von Bedeutung verhandelt, aber gibt's noch so einen Wunschverhandlungspartner, Partnerin, wo du sagst, gegen die oder den würde ich echt gern mal in den Ring steigen?
Ah, da gibt's viele. Also ich würde super gerne Ukraine, Russland verhandeln. Das würde ich gerne machen. Ich habe jetzt keine bestimmte Person, die ich auf der Liste habe, aber es gibt so ein paar Themen, die ich einfach gerne verhandeln möchte. Und bei manchen Verhandlungen sind wir auch tatsächlich dabei, also wo wir begleiten. Es gibt manche Verhandlungen, da tauschen wir uns aus. Also zum Beispiel jetzt die Verhandlungen im Jemen über diesen Waffenstillstand, wo Saudi-Arabien und Iran sich annähert. Da sind wir zwar nicht die Berater, aber ich kenne die Berater sehr gut und wir tauschen uns mit den Beratern aus von den Vereinten Nationen. Sowas macht total Spaß. Also einfach so mal die Hintergründe zu sehen, wie so eine Verhandlung läuft, um dann vielleicht auch den Beratern einen Tipp zu geben, dass die dann mit dem Tipp dann vielleicht einen neuen Zugang zu einer noch besseren Lösung finden.
Toll. Ja, wir werden es aufmerksam begleiten und freuen uns wirklich sehr, dass du wieder hier warst. Tausend Dank.
Danke.
Vielen Dank, Matthias.
Dann bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen. Und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber... und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende. Meine Gründerfrage. Heute haben wir eine ungewöhnliche Gründerfrage und wir wollten uns davor nicht scheuen, weil wir auch Themen diskutieren wollen, wo vielleicht wir beide auch noch gar keine gefestigte Meinung zu haben und die vielleicht auch etwas tabuisierter sind und stigmatisierter und wo wir als Gesellschaft uns noch keine gemeinschaftliche Meinung zu gemacht haben. Und das ist heute das Thema Social Freezing. Also uns hat eine Frage erreicht, die ging folgendermaßen. Hallo Verena und Lea. Mich würde sehr eure Sichtweise und Kenntnis im Umgang mit der Frage Social Freezing, Karriere versus und Familie interessieren. Wie seht ihr dieses Thema? Ist es Angstmacherei oder eine moderne Lösung? Danke euch und liebe Grüße, Wiebke. So Verena, was ist es für dich?
Also vielleicht erstmal für die, die sagen, Social was? Also Social Freezing ist ja das Einfrieren deiner Eizellen, also als Frau, zu einem Zeitpunkt, zu dem du noch keine Kinder bekommen möchtest, weil du vielleicht noch nicht den Partner, die Partnerin hast, weil du, keine Ahnung, einfach noch keine Kinder haben möchtest, aber du möchtest dir sozusagen die Option für später erhalten, dass du noch genug Eizellen hast und dass die eben auch noch jung genug sind. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja,
finde ich, hast du super zusammengefasst.
So, und ist das jetzt Angstmacherei oder eine moderne Lösung? Also auf keinen Fall ist das Angstmacherei, weil das, also für mich, ja, weil das Beschäftigen mit deinem Körper, die Frage sich stellen, möchte ich Kinder haben, wann möchte ich Kinder haben, was mache ich, wenn ich nicht den oder die richtige treffe, um Kinder haben zu können, die finde ich total relevant. Und was hat das mit Angstmacherei zu tun? Und deswegen ist es für mich erstmal eine moderne Lösung und eine Option. Aber ich glaube, was wichtig ist, es ist eben keine Versicherung. Also es ist ja nicht so, friere deine Eizellen ein und du wirst auf jeden Fall schwanger, sondern der Prozess, dass sie sich einnisten und du schwanger wirst, der ist damit ja noch nicht gegeben. Aber du erhöhst sicherlich die Chance, wenn du eher später Kinder kriegst, dass das vielleicht noch klappen könnte. Also das vielleicht mal so zum Start. Und noch ein weiterer Aspekt, den ich wichtig finde, du beschäftigst dich viel früher mit deiner eigenen Fruchtbarkeit und auch der deines Partners, weil ich stelle es mir so vor, du gehst da Anfang 30 oder wann auch immer hin und dann wird dir ja gesagt, wie viel Eizellen oder wie fruchtbar bist du im Vergleich zu deiner Peer Group sozusagen, zu den anderen gleich. Und wenn du dann schon feststellst, ich habe eher weniger Eizellen oder einen niedrigen AMH-Wert, kannst du ja vielleicht gleich mal sagen, was das ist, dann weiß ich das halt einfach, weil das ist ja nicht Teil der Standarduntersuchung beim Frauenarzt.
Total. Und es ist auch nicht Teil der Standard quasi Sexualkunde-Lehre.
Gar nicht.
Also ich finde in der Schule zum Beispiel, wie man über Verhütung redet, müsste man auch darüber reden, wie die Fruchtbarkeit der Frau abnimmt über die Jahre und Risiken sozusagen steigen und dass man das einfach weiß und dass man das auch testen kann und zwar relativ einfach.
Niedrigschwellig.
Also es gibt, niedrigschwellig. Das heißt, du kannst zum Gynäkologen gehen oder zur Gynäkologin und deinen AMH-Wert, das Anti-Müller-Hormon, testen lassen und die AMH-Konzentration zeigt dann an, wie viele befruchtete Eizellen du noch in deinen Eierstöcken hast. Also wie viele sind da
befruchtungsfähige,
noch vorhanden?
Befruchtungsfähige,
ne?
Befruchtungsfähige,
noch nicht. Ja. Nee, genau nicht.
Sie haben da schon ein paar befruchtete Eizellen, das wären Sechslinge, kann ich Ihnen hier mitteilen.
Ja. Einige hundert Kinder kommen da auf Sie zu. Nein, also genau, wie viele befruchtungsfähige dort sind. Und das heißt, dann weißt du so ein bisschen, okay, wie steht es da um meine eigene Fruchtbarkeit? Und ich glaube, die meisten Krankenkassen zahlen das. Wenn nicht, kostet es irgendwie zwischen 50 und 100 Euro und ist, wie gesagt, eine Blutabnahme ist also wirklich sozusagen der niedrigschwelligste Einstieg, um da sich ein bisschen mit zu beschäftigen. Und das ist ja erstmal sinnvoll. Also, dass du früher drüber aufklärst, drüber redest, dass du am besten schon in der Schule anfängst, Kindern irgendwie zu erklären, wie der Körper funktioniert und wie die eigene Fruchtbarkeit sich entwickelt. Und dann irgendwann, aber finde ich schon ab 20 müssten die Gynäkologen aktiv mit dir darüber sprechen. Und das ist heutzutage absolut nicht so. Also, das ist der eine Teil. Und dann gibt's ja noch den Teil sozusagen, ist es eine moderne Lösung und wer bietet denn diese Lösung an? Und das wurde ja auch schon so viel diskutiert, oder? Also so, da haben irgendwie 2014 Apple und Facebook gesagt, sie werden das jetzt mit bezuschussen, mit glaube ich 20.000 US-Dollar pro Frau, wenn die das machen möchte, was richtig viel ist. Ich glaube Spotify, Salesforce haben irgendwie gesagt, sie würden das auch bezuschussen. Das heißt, es gab so eine richtige Welle, in den USA natürlich nochmal notwendiger, weil einfach das ganze Gesundheitssystem da anders aufgebaut ist. Und da finde ich, ist es aber schon, also ich finde es schon einen ungewöhnlichen Mitarbeiter-Benefit immer noch.
Also Mitarbeiter-Benefit tue ich mich schwer mit, weil ich mir dieses Gespräch irgendwie vorstelle, ich würde gerne meine Eizellen einfrieren lassen, könnten Sie das bezahlen? Dann musst du das Gespräch führen, dann musst du entweder sagen, ja wieso denn, ja weil ich habe gerade keinen Freund oder doch oder mein Mann hat da Probleme oder ich, also ich weiß nicht, für mich ist das ein privates Thema, was viel mehr Aufklärung braucht, viel mehr Enttabuisierung. Ich kenne auch so viele Freundinnen von mir, die das machen,
absolut,
aber ich weiß auch nicht, ob das auf der Arbeitgeberseite richtig angesiedelt ist.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde es sinnvoll, dass wir da früher drüber reden, offener drüber reden, dass es ein normales Thema ist. Und gleichzeitig, ich habe so eine Studie gefunden von Kienbaum aus 2020, Benefit Survey. Da war quasi 70% haben gesagt, was für Benefits wollen sie von ihren Arbeitgebern? Flexibilität und Freizeit. 30% wollten Mobilität, also Geschäftswagen, Fahrrad, sowas. 20% wollten Coaching und Weiterbildungen. 17% wollten Gesundheit im Sinne von Fitness, Betriebsarzt, Schlafraum, Ruheraum. Und 6% haben gesagt, ihnen sind Kita-Beiträge und Betreuungsbeiträge wichtig. Und das ist ja eigentlich der Teil, oder? Family Planning könnte man den jetzt nennen. Also irgendwie Familienplanung und Familienvereinbarkeit. Und es ist A, anscheinend gar nicht so wichtig für die Mitarbeiter. Und B, ist es auch einfach, wenn man sich Mobilität überlegt, zum Arbeitsplatz zu kommen und wieder wegzugehen oder sich weiterzubilden, hat alles direkt was mit der Arbeit zu tun. Und das ist wirklich echt Privatsache. Deswegen, ich finde so, es kann ein Teil deiner Klaviatur sein, deiner Mitarbeiter-Benefits-Klaviatur. Wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre, wäre es auf jeden Fall nicht eins meiner ersten.
Nee. Und ich habe mit vielen gesprochen, die das gemacht haben und gesagt, was ist sozusagen noch wichtig an dem Prozess? Wo ist noch ein Haken oder wo könnte es noch besser werden? Und da haben die meisten gesagt, mir war nicht bewusst, wie früh ich das Thema angehen sollte. Also als ich mit Anfang 30 dahin gegangen bin, war es eigentlich schon spät. Und das vielleicht nochmal so mitgegeben, das ist jetzt kein Thema so, ja, wenn ich dann Ende 30 bin und merke, jetzt langsam läuft mir die Zeit davon dann, sondern nee, das sollte man früher machen. Und weil ich das eben auch viel im Ohr habe, dass Menschen sagen, na ja, aber ganz ehrlich, also Social Freezing, können die Menschen nicht ganz normal einfach miteinander schlafen und dann Kinder kriegen? Nee, Leute. Also als die Antibabypille eingeführt wurde, haben wahrscheinlich auch Leute gesagt, also das ist ja ein Eingriff in die Natur und so. Nee, das ist eine Option, die wir heute haben, besonders für Frauen und Männer, die Kinder haben wollen und vielleicht einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Partner haben und so. Und das ist für mich überhaupt nicht schambehaftet und auch überhaupt nicht ein Eingriff in die Natur. Es sind ja deine Eizellen.
Ja, und es ist auch deine Entscheidung, wann du Eltern werden möchtest. Ein Teil, den man echt noch sagen muss, ist heutzutage noch unfassbar kostenspielig, ne? Also so eine Behandlung und manchmal musst du auch mehrere Zyklen machen, weil du nicht so viele Eizellen entnehmen kannst, sind irgendwie 2.000 bis 4.500 Euro. Und dann zahlst du noch irgendwie 150 Euro pro Quartal für das Gefrieren weiterhin, für die Lagerung sozusagen. Also das ist schon, es ist schon ein heftiger Eingriff. Die Freundinnen von mir, die es gemacht haben, haben auch emotional damit echt wegen den Hormonen zu kämpfen gehabt, in so der Woche davor, da mittendrin danach. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man das so wie so eine Blutabnahme macht, sondern das ist schon eine echte Entscheidung. Und gleichzeitig ist unser Plädoyer ja immer lieber früh Wissen haben und sich damit auskennen und eine Entscheidungsmöglichkeit haben, als dann irgendwie Ende 30 zu sein und zu sagen, Mensch, hätte ich mal.
Genau, mündige Entscheidung treffen und dann sich aktiv dafür oder dagegen entscheiden.
Ja, was für eine spannende Folge. Und letztes Mal mit Matthias Schranner habe ich mitgenommen, nicht vorverhandeln. Und diesmal nehme ich den Satz mit, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtige Frage. Und dann nicht weiter drauf eingehen.
Ja, dieses Nicht-Zerreden, nicht in Begründungen versinken, sich nicht klein machen, sondern Kurs halten und nächste Forderung stellen. Zum Beispiel, ich würde gerne noch eine Weiterbildung für Indien haben. Und jetzt hast du, Lea, das letzte Wort.
Henry Kissinger. Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn beide Parteien damit gleich unzufrieden sind.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.